Was macht Gott, wenn sein Volk müde geworden ist, wenn Angst größer wirkt als Glaube und wenn Rettung nicht mehr erwartet wird? Heute gehen wir durch Richter 5 bis 8. Ein Lied, das den Sieg besingt. Eine Frau und ein Feldherr. Ein Mann, der zögert. Und ein Heer, das schrumpft, bis nur noch Gottes Kraft übrig bleibt. Es ist eine Geschichte über Anbetung nach dem Durchbruch. Über Berufung mitten in Schwachheit. Und über die leise Gefahr, dass ein gerettetes Herz sich wieder verirrt. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Und heute lernen wir, Gott rettet nicht nur mit Stärke, sondern oft gerade durch unsere Grenze hindurch. 2025 gehen wir einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott schenkt Sieg, damit er angebetet wird, nicht damit wir uns selbst erhöhen. Er führt durch Schwachheit zur Freiheit und er warnt uns vor dem Götzen, der nach der Rettung wieder entstehen kann. Zur persönlichen Vertiefung gibt es ein Bibel in einem Jahr Begleitbuch. Mich trifft an diesen Kapiteln, wie schnell das Herz nach einem Wunder wieder unruhig wird. Erst ist da die Not, dann der Schrei, dann die Rettung und plötzlich kommt die Versuchung, den Sieg zu verwalten, zu besitzen, zu erklären, als wäre er verfügbar geworden. Und ich erkenne mich darin. Ich kann Gott um Hilfe bitten und wenn er antwortet, möchte ich manchmal etwas in der Hand behalten, ein Zeichen. Ein Stück Sicherheit, eine eigene kleine Kontrolle. Aber der Herr gibt Freiheit nicht, damit wir neue Ketten schmieden, sondern damit wir ihm wieder vertrauen lernen. Heiliger Geist, öffne uns heute die Augen für Gottes Wirken in unserer Schwachheit. Lehre uns, Siege in Dankbarkeit zu tragen und bewahre unser Herz davor, aus Geschenken Götzen zu machen. Amen. An jenem Tage sangen Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, folgendes Lied, der Leitgedanke und die Aufforderung an die Hörer. Dass Führer an der Spitze standen in Israel, dass das Volk sich willig zeigte. Drob preiset den Herrn. Hört zu, ihr Könige, merkt auf, ihr Fürsten. Ich will, ja, ich will dem Herrn Lob singen. Will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Gott naht im Gewitter. Herr, als du auszogst von Seir, als du schrittest von Edoms Gefilden her, da bebte die Erde, es troffen die Himmel, ja, die Wolken troffen von Wasser. Die Berge wankten vor dem Herrn, der Sinai dort vor dem Herrn, dem Gott Israels. Die betrübenden bisherigen Verhältnisse. In den Tagen Samgas, des Sohnes Adnats, in den Tagen Jaels waren öde die Straßen und die Wegewanderer gingen auf krummen Pfaden. Es fehlte an Führern in Israel. Gebrach, bis du auftratst, Deborah, auftratst eine Mutter in Israel. Man wählte sich neue Götter. Damals war Kampf schon vor den Toren und weder Schild noch Lanze war zu sehen bei 40.000 in Israel. Die glückliche Gegenwart. Mein Herz gehört den Führern Israels, denen, die willig sich zeigten im Volk. Preiset den Herrn, die ihr reitet auf weißglänzenden Eselinnen, die ihr sitzet auf Teppichen und die zu Fuß ihr wandert, erzählet es euch. Horch, zwischen den Tränkrinnen, dort preist man die Heilstaten des Herrn, die Heilstaten seiner Führerschaft in Israel. Dann zog das Volk des Herrn zu den Toren hinab, Israels Stämme in der Schlacht. Wach auf, erwache, Deborah, wach auf, erwache und stimme den Sang an. Erhebe dich, Barak, und fange deine Fänger, Sohn Abinoams. Da zog Israel hinab samt seinen Edlen. Das Volk des Herrn zog hinab als Heldenschar. Aus Ephraim kamen die, deren Stammsitz unter Amalek ist. Hinter ihnen Benjamin mit seinen Scharen. Aus Machir zogen Gebieter hinab und aus Sebulon die Träger des Führerstabs. Und die Fürsten in Issachar mit Deborah und wie Issachar so Barak. In die Ebene stürmte er hin zu Fuß. An Rubens Bächen fanden schwere Erwägungen statt. Warum bliebest du zwischen den Hürden sitzen, um das Herdengeblök zu hören? An Rubens Bächen fanden schwere Erwägungen statt. Gilead blieb ruhig, jenseits des Jordans. Und Dan, warum weilte er bei den Schiffen? Asser saß still am Gestade des Meeres und blieb ruhig an seinen Buchten. Aber Sebulon ist ein Volk, das sein Leben dem Tode preisgibt, auch Naphtali auf den Höhen seines Gefildes. Die Schlacht. Könige kamen und stritten damals, stritten die Könige Kanaans bei Tanaach an den Wassern Megiddos. Beute an Silber gewannen sie nicht. Vom Himmel her stritten die Sterne, von ihren Bahnen her stritten sie gegen Sisera. Der Kisonbach spülte sie weg, der alte Schlachtenbach, der Kisonbach, tritt sie nieder. Meine Seele mit aller Kraft. Damals stampften die Hufe der Rosse von Rennen, dem Rennen ihrer Helden. Verfluchet Meros, ruft der Engel des Herrn. Ja, fluchet seine Bewohnern. Denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen, dem Herrn nicht zu Hilfe unter den Helden. Die Großtat der Jael. Gepriesen vor allen Weibern sei Jael, das Weib des Keniters Heber, vor den Weibern im Zelt gepriesen. Um Wasser bat er, Milch gab sie, im Ehrenbecher reichte sie Sahne. Ihre Hand streckte sie aus nach dem Zeltpflock, ihre rechte nach einem Arbeitshammer, hämmerte los auf Sisera, zermalmte sein Haupt, zerschmetterte und durchbohrte ihm die Schläfe. Zu ihren Füßen brach er zusammen, sank hin, lag da. Zu ihren Füßen brach er zusammen, sank hin. Wo er zusammenbrach, blieb entseelt er liegen. In Siseras Hause. Durchs Fenster spähte sie aus und rief in Angst, Siseras Mutter, durch Gitter hindurch. Warum zaudert sein Wagen heimzukommen? Warum säumt der Hufschlag seiner Gespanne? Die klügste ihrer Edelfrauen erwidert ihr, und auch sie selbst gibt sich die Antwort. Sicherlich haben sie Beute zu teilen gefunden, eine Dirne, zwei Dirnen für jeden Mann, Beute an bunten Stoffen für Sisera, Beute an bunt gestickten Gewändern, farbiges Zeug, ein paar gestickte Tücher für den Hals der Herrin. Der Abgesang. So müssen umkommen alle deine Feinde, Herr. Doch die ihn lieben, sind wie der Sonne Aufgang in ihrer Kraft. Darauf hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Als dann die Israeliten wiederum taten, was dem Herrn missfiel, gab der Herr sie 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter, und die Hand der Midianiter lag schwer auf Israel. Um sich der Midianiter zu erwehren, richteten die Israeliten sich die Schlupfwinkel ein, die sich in den Bergen befinden, und legten die Höhlen und die Bergfesten an, denn so oft die Israeliten gesät hatten, zogen die Midianiter, die Amalekiter und die übrigen Horden des Ostens gegen sie heran, lagerten sich gegen sie im Lande und verwüsteten den Ertrag der Felder bis nach Gaza hin und ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, auch kein Kleinvieh, keine Rinder und Esel. Denn wenn sie mit ihren Herden und Zelten heranzogen, kamen sie so zahlreich wie Heuschreckenschwärme, so dass sie selbst und ihre Kamele nicht zu zählen waren. Und wenn sie eingedrungen waren, verheerten sie das Land. Als Israel so von den Midianitern arg mitgenommen wurde, schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Strafrede eines Propheten. Als nun die Israeliten den Herrn um Hilfe gegen die Midianiter angerufen hatten, sandte der Herr einen Propheten zu den Israeliten, der zu ihnen sagte, so hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Ich selbst habe euch aus Ägypten hergebracht und euch aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt. Ich habe euch aus der Hand der Ägypter und aus der Gewalt aller eurer Bedrücker errettet und sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben und habe zu euch gesagt, ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr dürft die Götter der Amoriter, in deren Lande ihr wohnt, nicht verehren. Aber ihr habt nicht auf meine Mahnung gehört. Gideons Berufung. Durch einen Engel, seine Bedenken durch ein Gotteszeichen niedergeschlagen. Da kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die Terebinte in Ophra, die dem Abiesriten Joas gehörte, während dessen Sohn Gideon gerade Weizen in der Kälte ausklopfte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Diesem erschien also der Engel des Herrn und redete ihn mit den Worten an, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon antwortete ihm, mit Verlaub, mein Herr, wenn der Herr wirklich mit uns wäre, wie hätte uns da dies alles widerfahren können? Und wo sind alle seine Wundertaten, von denen unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sagten, der Herr ist es gewesen, der uns aus Ägypten hergeführt hat. Jetzt aber hat der Herr uns verstoßen und uns in die Hand der Midianiter fallen lassen. Da wandte der Herr sich ihm zu und sagte, gehe hin, in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Ich sende dich, ja. Er aber entgegnete ihm, mit Verlaub, mein Herr, wie könnte ich Israel erretten, da doch mein Geschlecht das geringste in Manasse ist und ich der jüngste in meines Vaters Hause bin? Da antwortete ihm der Herr, ich werde ja mit dir sein und du sollst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Da entgegnete er ihm, wenn du mir wirklich gnädig gesinnt bist, so gib mir ein Zeichen, dass du selbst es bist, der mit mir redet. Entferne dich doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkehre und eine Gabe von mir herausbringe und sie dir vorsetze. Da antwortete er, ich will hier sitzen bleiben, bis du wiederkommst. Darauf ging Gideon ins Haus hinein und richtete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Kuchen von einem Eva Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf und brachte es dann zu ihm hinaus unter die Terebinte und setzte es ihm vor. Doch der Engel Gottes sagte zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen, lege sie auf den Felsen drüben und gieße die Brühe darüber aus. Als er es getan hatte, streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Da schlug Feuer aus dem Gestein hervor und verzehrte das Fleisch und die Kuchen. Der Engel des Herrn aber war vor seinen Augen verschwunden. Da erkannte Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war, und er rief aus, wehe, Herr, mein Gott! Ach, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr antwortete ihm, Friede dir, fürchte nichts, du wirst nicht sterben. Darauf erbaute Gideon dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist heil. Bis auf den heutigen Tag steht er noch in Ophrah, dem Wohnort der Abiesriten. Gideons Auftreten gegen Baal, seine Rettung durch seinen Vater, Sammlung eines Heeres gegen die Midianiter, seine zwiefache Gotteserprobung. In derselben Nacht gebot ihm dann der Herr, nimm den jungen Stier, den dein Vater hat, und außerdem den zweiten siebenjährigen Stier, reiße den Altar Baals, der deinem Vater gehört, nieder und haue den Götzenbaum um, der daneben steht. Dann baue dem Herrn, deinem Gott, auf der höchsten Stelle dieser Bergfeste einen Altar aus aufgeschichteten Steinen und nimm den Stier und bringe ihn als Brandopfer dar mit dem Holz des Götzenbaumes, den du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr ihm befohlen hatte. Weil er sich aber vor seiner Familie und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es bei Tage zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Männer der Stadt am nächsten Morgen aufstanden, fanden sie den Altar Baals niedergerissen und den Götzenbaum, der daneben gestanden hatte, umgehauen. Der Stier aber war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar dargebracht worden. Da fragten sie einer den anderen, wer hat das getan? Und als sie dann nachforschten und sich erkundigten, hieß es, Gideon, der Sohn des Joas, hat das getan. Da sagten die Männer der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und den heiligen Baum, der daneben stand, umgehauen hat. Aber Joas entgegnete allen, die bei ihm standen. Wollt ihr etwa für Baal streiten oder wollt ihr für ihn eintreten? Wer für ihn streitet, soll noch diesen Morgen sterben. Wenn Baal ein Gott ist, so mag er für sich selbst eintreten, weil man seinen Altar niedergerissen hat. Daher gab man ihm an jenem Tage den Namen Jerubbaal, indem man sagte, Baal möge gegen ihn streiten, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Als sich nun alle Midianiter, dazu auch die Amalekiter und die Horden des Ostens insgesamt vereinigt und sich nach Überschreitung in der Ebene Jezreel gelagert hatten, kam der Geist des Herrn über Gideon, sodass er in die Posaune stieß, worauf die Abiesriter seinem Aufgebot folgten. Er sandte dann Boten in ganz Manasse umher und auch dieser Stamm folgte seinem Ruf. Ebenso sandte er Boten durch Asser, durch Sebulon und durch Naphtali. Und auch diese Stämme zogen zu Hilfeleistung heran. Nun sagte Gideon zu Gott, willst du wirklich Israel durch meine Hand erretten, wie du verheißen hast? Gut, so will ich eine Schaffel auf der Tenne ausbreiten. Wenn dann der Tau bloß auf dem Fell liegen wird, der ganze übrige Boden aber trocken bleibt, so will ich daran erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten willst, wie du verheißen hast. Und so geschah es. Als er am anderen Morgen früh das Fell ausdrückte, presste er Tau aus dem Fell, eine ganze Schale voll Wasser. Darauf sagte Gideon zu Gott: Gerate nicht in Zorn gegen mich, wenn ich nur diesmal noch rede. Lass mich nur noch diesmal einen Versuch mit dem Fell machen. Das Fell allein möge trocken bleiben, auf dem ganzen übrigen Boden aber Tau liegen. Da ließ Gott es in jener Nacht so geschehen. Das Fell allein blieb trocken, während sonst auf dem Boden überall Tau lag. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, in der Frühe mit der gesamten Mannschaft, die bei ihm war, auf den Weg und lagerte sich bei der Quelle Harod, sodass sich das Lager der Midianiter nördlich von ihm in der Ebene nach dem Hügel More hin befand. Gideons Streitmacht wird durch zweimalige Sichtung auf 300 Mann vermindert. Da sagte der Herr zu Gideon: Das Volk, das du bei dir hast, ist zu zahlreich, als dass ich die Midianiter in ihre Gewalt geben sollte. Die Israeliten könnten sich sonst mir gegenüber rühmen und behaupten: Wir haben uns durch eigene Kraft gerettet. Darum lass vor dem Volk laut ausrufen: Wer sich fürchtet und Angst hat, der kehre um. Da zogen 22.000 Mann von dem Kriegsvolk ab und 10.000 Mann blieben zurück. Der Herr aber sagte zu Gideon: Das Volk ist immer noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser. Dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir dann sagen werde, dieser soll mit dir ziehen. Der soll dich begleiten. Aber jeder, von dem ich dir sage, dieser soll nicht mit dir ziehen, der soll dich nicht begleiten. Als nun Gideon die Leute an das Wasser hinabgeführt hatte, sagte der Herr zu ihm: Jeden, der das Wasser mit der Zunge leckt, wie die Hunde es machen, den stelle besonders, und ebenso jeden, der niederkniet, um zu trinken. Es belief sich aber die Zahl derer, die das Wasser geleckt hatten, auf 300 Mann. Alle übrigen hatten sich auf die Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Darauf sagte der Herr zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Alle übrigen Leute aber sollen ein jeder in seinen Wohnort zurückkehren. Da behielten sie den Mundvorrat der Leute und deren Posaunen bei sich zurück, alle übrigen israelitischen Männer aber entließ er, einen jeden in seine Heimat. Nur die 300 Mann behielt er bei sich. Das Lager der Midianiter aber befand sich unterhalb von ihm in der Ebene. Gideons Zuversicht wird durch Beschleichung des feindlichen Lagers gestärkt. In derselben Nacht nun gebot ihm der Herr: Mache dich auf, ziehe gegen das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber, hinabzuziehen, so steige mit deinem knappen Pura zum Lager hinab. Wenn du dann belauscht hast, was man dort redet, wirst du alsdann den Mut in dir fühlen, gegen das Lager hinabzuziehen. Da begab er sich mit seinem knappen Pura hinab bis zu den Kriegern am äußersten Rande des Lagers. Die Midianiter aber, sowie die Amalekiter und die sämtlichen Horden aus dem Osten, hatten sich in der Ebene gelagert. So zahllos wie Heuschreckenschwärme, und die Menge ihrer Kamele war unzählbar wie der Sand am Gestade des Meeres. Als nun Gideon dort ankam, erzählte ein Mann gerade seinem Kameraden einen Traum mit den Worten: Denke dir, ich habe einen Traum gehabt. Ich sah, wie ein hartgebackenes Gerstenbrot in das midianitische Lager rollte, bis es an ein Zelt kam und dieses so traf, dass es umfiel. Es wurde umgestürzt, das Unterste zu Oberst. Und so lag das Zelt da. Da antwortete der andere: Das bedeutet nichts anderes als das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes des Joas. Gott hat die Midianiter und unser ganzes Lager in seine Hand gegeben. Als nun Gideon die Erzählung von dem Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich danksagend auf die Knie nieder, kehrte dann ins israelitische Lager zurück und rief: Auf! Der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Gideons siegreicher Überfall des midianitischen Lagers. Hierauf teilte er seine 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge, in denen sich aber Fackeln befanden. Dann befahl er ihnen: Achtet darauf, wie ich es mache, und macht es ebenso. Was ich tun werde, sobald ich unmittelbar vor dem Lager angekommen bin, das tut auch ihr. Wenn ich also samt allen Leuten, die zu meiner Abteilung gehören, in die Posaune stoße, so stoßt auch ihr in die Posaunen rings um das ganze Lager und ruft: Für den Herrn und für Gideon. Als nun Gideon mit den 100 Mann, die seine Abteilung bildeten, bei Beginn der mittleren Nachtwache, soeben hatte man die Wache aufgestellt, unmittelbar vor dem Lager angekommen war, stießen sie in die Posaunen und zerschlugen die Krüge, die sie in der Hand hatten. Und zwar stießen die drei Abteilungen gleichzeitig in die Posaunen und zerschlugen die Krüge, nahmen dann die Fackeln in die linke Hand und die Posaunen in die rechte, um hineinzustoßen und schrien: Schwert für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie, ein jeder ruhig an seiner Stelle rings um das Lager herum stehen. Da geriet das ganze Lager in Bewegung, alles schrie und suchte zu fliehen. Als jene dann aber in die 300 Posaunen stießen, richtete der Herr das Schwert eines jeden gegen den anderen, und zwar im ganzen Lager. Und das Heerlager floh bis Beth Sitta, nach Zerera hin, bis an das Ufer von Abel Mehola bei Tabat. Erfolgreiche Verfolgung, die eifersüchtigen Ephraimiten durch Gideon begütigt. Nun wurden die Mannschaften der Israeliten aus den Stämmen Naphtali, Asser und ganz Manasse aufgeboten und verfolgten die Midianiter. Auch hatte Gideon Boten im ganzen Berglande Ephraim umhergesandt mit der Aufforderung: Kommt herab den Midianitern entgegen und schneidet ihnen das Wasser ab bis Beth Bara und den Übergang über den Jordan. Da folgten alle Männer vom Stamm Ephraim dem Rufe und schnitten ihnen das Wasser ab bis Beth Bara und den Übergang über den Jordan. Auch nahmen sie die beiden midianitischen Fürsten Oreb und Seb gefangen und hieben Oreb am Rabenfelsen nieder und erschlugen Seb bei der Wolfskelter. Nach der Verfolgung der Midianiter aber brachten sie die Köpfe Orebs und Sebs zu Gideon auf die andere Seite des Jordans. Die Mannschaft der Ephraimiten aber sagte zu ihm: Warum hast du uns das zuleide getan, dass du uns nicht gleich gerufen hast, als du zum Kampf gegen die Midianiter auszogst? Und machte ihm schwere Vorwürfe. Doch er entgegnete ihnen: Was habe ich denn jetzt geleistet im Vergleich mit euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims ergiebiger als die Weinlese Abiesers? In eure Hand hat ja Gott die Häuptlinge der Midianiter, Oreb und Seb, fallen lassen. Was habe ich also im Vergleich mit euch zu leisten vermocht? Durch diese Worte, die er an sie richtete, wurde ihr Unwille gegen ihn beschwichtigt. Gideons Taten im Ostjordanland, Gideons Bitte in Sukkot und Pnuel unfreundlich zurückgewiesen. Als nun Gideon an den Jordan gekommen und mit seinen 300 Mann erschöpft von der Verfolgung übergesetzt war, bat er die Einwohner von Sukkot: Gebt doch den Leuten, die mir folgen, einige Laibe Brot, denn sie sind erschöpft und ich bin auf der Verfolgung der Midianiterkönige Seba und Zalmunna. Aber die Vorsteher von Sukkot antworteten: Hast du etwa die Faust Sebas und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deiner Mannschaft Brot geben sollten? Da erwiderte Gideon: Nun gut, wenn der Herr den Seba und Zalmunna in meine Gewalt gegeben hat, will ich euch den Leib mit wüsten Dornen und Stechdisteln zerdreschen. Er zog dann von dort weiter nach Pnuel hinauf und richtete an sie die gleiche Bitte. Aber die Einwohner von Pnuel gaben ihm dieselbe Antwort wie die Leute von Sukkot. Da erklärte er auch den Einwohnern von Pnuel: Wenn ich wohlbehalten zurückkomme, will ich den Turm hier niederreißen. Gideon nimmt die beiden Könige gefangen und rächt sich an den beiden unfreundlichen Städten. Seba und Zalmunna aber befanden sich mit ihren Heeren in Karkor, etwa 15.000 Mann. Alle, die von dem gesamten Heere der Horden des Ostens übrig geblieben waren, denn 120.000 Mann hatten den Tod gefunden, lauter schwertbewaffnete Männer. Gideon zog nun auf der Karawanenstraße östlich von Noba und Jogbeha heran und überfiel das Heer, das in seinem Lager keine Gefahr ahnte. Seba und Zalmunna flohen, er aber verfolgte sie und nahm die beiden midianitischen Könige Seba und Zalmunna gefangen. Das ganze Heer aber hatte er zersprengt. Als dann Gideon, der Sohn des Joas, von der Anhöhe von Heres her aus dem Kampf zurückkehrte, griff er einen jungen Mann auf, der in Sukkot zu Hause war, und fragte ihn aus. Dieser musste ihm die Namen der Vorsteher von Sukkot und der dortigen Ältesten aufschreiben, 77 Personen. Als er dann in Sukkot ankam, sagte er zu den Männern dort, hier sind nun Seba und Zalmunna, deretwegen ihr mich verhöhnt habt, mit der Frage, hast du etwa die Faust Sebas und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinen erschöpften Leuten Brot geben sollten? Darauf ließ er die Ältesten des Ortes ergreifen, nahm Würstendornen und Stechdisteln und ließ damit den Männern von Sukkot einen Denkzettel geben. Den Turm in Pnuel aber zerstörte er und ließ die Männer der Stadt niederhauen. Gideon übt an den beiden Midianiterkönigen Blutrache. Darauf fragte er Seba und Zalmunna, wie sahen die Männer aus, die ihr am Tabor erschlagen habt? Sie antworteten, ganz wie du, so sahen sie aus, ein jeder wie ein Königssohn anwuchs. Da rief aus, das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So wahr der Herr lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, so wollte ich euch auch nicht ums Leben bringen. Hierauf sagte er zu seinem erstgeborenen Sohne Jeter, auf, haue sie nieder. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch zu jung war. Da sagten Seba und Zalmunna, stehe du auf und stoße uns nieder. Denn wie der Mann, so seine Kraft. Da stand Gideon auf und hieb Seba und Zalmunna nieder, die kleinen Monde aber, die ihre Kamele am Halse trugen, nahm er für sich. Gideon lehnt das Königtum ab, seine Abgötterei und sein Lebensende. Hierauf baten die Israeliten den Gideon, sei unser König, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Gewalt der Midianiter befreit. Aber Gideon antwortete ihnen, ich will nicht euer König sein und mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr soll euer König sein. Dann fuhr er fort, eine Bitte möchte ich an euch richten. Gebt mir ein jeder die Ringe, die er erbeutet hat. Die Midianiter hatten nämlich goldene Ringe getragen, weil sie Ismaeliter waren. Da antworteten sie, gewiss, die wollen wir dir gern geben. Da breiteten sie einen Mantel aus und ein jeder warf die von ihm erbeuteten Ringe darauf. Es betrug aber das Gewicht der goldenen Ringe, die er sich erbeten hatte, 1700 Schekel Gold, abgesehen von den kleinen Monden und den Ohrgehängen und den Purpurgewändern, welche die midianitischen Könige getragen hatten, und abgesehen von den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele gehangen hatten. Gideon ließ dann daraus einen kostbaren Ephod anfertigen und stellte diesen in seinem Wohnort Ophrah auf. Und ganz Israel trieb dort Abgötterei mit ihm, so dass er für Gideon und sein Haus zum Fallstrick wurde. Die Midianiter aber waren von den Israeliten gedemütigt worden, so dass sie das Haupt nicht mehr hochtragen konnten. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Hierauf ging Jerubbaal, der Sohn des Joas, hin und lebte ruhig in seinem Hause. Gideon hatte aber 70 vollbürtige Söhne, denn er hatte viele Frauen. Auch von seinem Nebenweibe, die in Sichem wohnte, hatte er einen Sohn, dem er den Namen Abimelech gab. Gideon, der Sohn des Joas, starb dann in hohem Alter und wurde im Grabe seines Vaters Joas zu Ophrah, dem Wohnort der Abiesriten, beigesetzt. Neuer Abfall der Israeliten von Gott und ihr Undank gegen Gideon. Nach Gideons Tode aber trieben die Israeliten wiederum Götzendienst mit den Baalen und machten den Bundesbaal zu ihrem Gott. Denn die Israeliten dachten nicht mehr an den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Gewalt aller ihrer Feinde ringsum errettet hatte. Auch bewiesen sie sich nicht dankbar gegen das Haus Jerubbaal, Gideons, für alles Gute, das er an Israel getan hatte. Herr unser Gott, du bist der Retter Israels und der Retter unserer Herzen. Wenn wir singen wie Deborah, lass es aus echter Dankbarkeit sein. Wenn du uns rufst wie Gideon, gib uns Mut zum ersten gehorsamen Schritt. Und wenn du uns siegreich durch Dunkelheit führst, bewahre uns davor, das Geschenk über den Geber zu stellen. Schenke uns ein schlichtes, treues Herz, das dir gehört, vor dem Kampf und nach dem Sieg. Amen. Nimm dir heute einen stillen Moment und frage, wo hat Gott mich zuletzt getragen und wie will ich ihm dafür Ehre geben, ohne etwas festzuhalten? Bis morgen und vergiss nicht, Gottes Stärke leuchtet am hellsten dort, wo wir aufhören, uns selbst zu genügen.